Die Bären sind einfach überall. Die sind auch neben dem Postamt, wenn es dumm kommt. Und die sind auch neben der Schule. Also letztes Jahr gab es wohl so einen Vorfall, dass ein Riesenbär versucht hat, die Terrassentür in einem Haus einzudrücken und in so ein Wohnhaus reinzukommen. Ich meine, dieser Bär ist 3 Meter groß, kann zwischen 600 und 900 Kilo wiegen. Das schafft er bei diesen kleinen Häuschen natürlich locker, ja.
Das heißt, du hast einen ausgehungerten Riesenbär vor der Tür und du bist noch nicht mal in deinem Haus eigentlich sicher. Die Rede ist von ausgewachsenen Eisbären, mitten in einem Wohnort in Kanada. Dazu muss man wissen, Eisbären haben keine natürlichen Feinde und gelten als tödliche Jäger, auch für uns Menschen. Und gleichzeitig sind sie schrecklicherweise vom Aussterben bedroht. Warum diese Tiere in die Stadt kommen, wie die Menschen dort damit umgehen und was unsere unerschrockene Reporterin Claudia Meyer da mittendrin eigentlich verloren hatte, das erzählt sie mir jetzt.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen weltweit und ich freue mich total über meinen heutigen Besuch, weil diese Person hat eigentlich immer wahnsinnige Geschichten im Gepäck und sie hat mir gerade auch schon eine aufs Ohr geflüstert, was so ihr nächstes Abenteuer sein könnte. Jetzt erzählt sie uns von ihrem vergangenen Abenteuer, von dem sie gerade zurück ist. Hallo liebe Claudia.
Hallo liebe Sophie.
Jetzt erzähl mal, ich habe jetzt schon gesagt, es war total abenteuerlich bei dir, aber jetzt erzähl doch mal, was hast du denn mal wieder getrieben?
Also ich muss sagen, das war für mich die Reise ins Paradies. Das war eins meiner Highlights, so auf meiner Bucketlist. Ich durfte nämlich in die Hauptstadt, die Welthauptstadt der Eisbären fahren und konnte Eisbären in freier Wildbahn beobachten und zwar nicht irgendwie weit weg mit dem Fernglas, sondern aus nächster Nähe. Die waren ganz nah an uns dran. Das war einfach der Wahnsinn.
Und es ist einer deiner größten Wünsche quasi gewesen?
Ich habe es so mit den Tieren, also auch privat, wenn ich in Urlaub fahre. Ich bin eigentlich nicht so der Outdoor-Typ, aber wenn es um Tiere geht, besteige ich Berge, gehe, durchquere Flüsse, was auch immer, um irgendwelche Tiere jedweder Art mir anzugucken. Weil für mich gibt es wirklich nichts Dolleres, als also einfach Tiere in freier Wildbahn zu sehen, die ich vielleicht sonst nur aus dem Zoo kenne oder aus Dokus. Und insofern war es Eisbären zu sehen, also wirklich eine gefährdete Art, die es vielleicht auch nicht mehr so lange gibt. Das war einfach, also unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich.
Das finde ich auch wirklich krass, weil ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Welt von sich behaupten können, dass sie wirklich einen Eisbären face to face gesehen haben, sozusagen. Also ganz face to face werdet ihr nicht gewesen sein, weil das ist ja tatsächlich saugefährlich, oder?
Face to face, im Sinne von, dass ich dem auf der Straße gegenüberstand, zu Fuß, nein, aber im Auto tatsächlich face to face, weil sich der unserem Auto auch so näherte und uns so weit entgegenkam, dass meinem Kameramann so ein bisschen das Herz in die Hose rutschte. Ja, und weil er auch gerade sein Autofenster, das Fenster seitlich aufgemacht hatte, weil er da rausfilmen wollte und dann merkte, oh, der Bär kommt jetzt aber schon sehr nah an uns ran.
Know that my window's still open, right?
Yeah. We're not going to let it get too close here. It's important to set boundaries.
Also da sind wir gerade unterwegs mit einem Guide, also mit einem Eisbären-Guide. Alex heißt der, gebürtiger Niederländer, und der macht so Fotosafaris für Touristen. Und wir hatten den im Vorfeld halt gemietet, mit uns rumzufahren und nach Eisbären zu suchen. Aber wir mussten gar nicht so viel suchen. Ganz einfach, weil es in und um Churchill um diese Jahreszeit so viele Eisbären gibt. Und dieser Eisbär kam jetzt ziemlich überraschend plötzlich so rechts aus dem Gebüsch raus. Da hatten wir nicht mit gerechnet und kam aufs Auto zu. Wir alle waren völlig baff, erstaunt, ehrfürchtig. Und Björn filmte auch ganz ehrfürchtig. Und plötzlich fiel ihm ein, upsala, mein Fenster ist ja offen. Ja? Und das ist natürlich bei einem 900 Kilo schweren Eisbärenmännchen nicht so lustig.
Das glaube ich. Und das Hupen hat geholfen?
Das Hupen hilft, ja, hat tatsächlich geholfen. Also die lassen sich von Hupen und von Lärm schon vertreiben. Muss aber nicht sein. Also ist ein Kann, aber kein Muss.
Jetzt lass uns noch mal ganz kurz an den Anfang gehen, weil wir sind jetzt natürlich sofort total eingestiegen und sind jetzt quasi schon, ja, da haben den Eisbären quasi ja schon gefühlt vor eurer Kameralinse. Aber die Reise ging ja für euch eigentlich viel früher los. Wir wissen noch gar nicht genau, wo wart ihr da eigentlich? Warum sind da so viel Eisbären? Warum ist es so einfach, die da zu sehen? Vielleicht gehen wir noch mal ganz an den Anfang. Wie ging denn dieses ganze Eisbärabenteuer für dich eigentlich los?
Mein Partner ist ein großer Bärenfan und der hat eine Doku über diese Stadt gesehen. Da ging es aber also über die Stadt Churchill. Und als er mir davon erzählt hat, habe ich erst gedacht, er macht so einen Witz, weil es ging darum, dass es in dieser Stadt zu einer bestimmten Jahreszeit immer um die 700 bis 1000 Eisbären gibt. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch auch für uns ein tolles Thema. Da möchte ich hin, weil in dieser Doku auch gar nicht beschrieben wurde, wie die Leute dort vor Ort eigentlich leben. Da ging es eben eher um Eisbären und dass sie gefährdet sind und die Spezies Eisbären eben. Und dann ging natürlich die Vorbereitung los und die war sehr, sehr aufwendig, denn es ist Churchill, dieser Ort liegt sehr abgelegen. Der liegt am Rande der Arktis in Kanada und es ist nicht leicht, dorthin zu kommen. Und es ist auch übrigens auch ganz schön teuer, dahin zu fliegen, weil da fliegt nur eine kleine Fluglinie hin mit so ein kleines wackeliges Propellerflugzeug. Oder eben ein Zug führt dahin, da muss man aber 2 Tage mit dem Zug fahren, weil die nächste größere Stadt Winnipeg ist 1700 Kilometer entfernt. Also es liegt wirklich absolut abgelegen, weit weg, im Nirgendwo. Führen auch keine Straßen hin. Es gibt in Churchill Straßen, aber die hören kurz nach dem Ort einfach auf.
Und die Menschen, die dort leben, also es sind ja, glaube ich, auch gar nicht so viele. Was ist, wie groß ist Churchill ungefähr?
900 Menschen
leben dort. Ah, okay, also schon ein bisschen größer. Haben die alle mit den Eisbären zu tun oder was ist quasi, wovon leben die? Wen trifft man da? Also wie muss ich mir diese Gemeinde Churchill oder diese Stadt Churchill vorstellen?
Churchill ist eine typische Kleinstadt und wenn man dann mal in der Stadt drin ist, wirkt die völlig normal und man merkt auch gar nicht, dass es so wahnsinnig abgelegen ist. Also es gibt ein sehr gut ausgestattetes Krankenhaus, es gibt eine Schule, es gibt einen sehr großen Supermarkt, es gibt auch Hotels, weil dort viele Touristen hinkommen, um Eisbären anzugucken.
Ah, okay, das ist und einer der Wirtschaftsfaktoren.
Das ist die Einnahmequelle, sind die Eisbären. Der Eisbärentourismus boomt. Im Sommer haben sie dann interessanterweise Beluga-Wale. Da gibt's im Churchill River schwimmen dann hunderte Wale. Da kann man mit denen kajaken. Da überlege ich auch schon, ob ich nochmal privat hinfahre.
Das klingt ehrlich gesagt auch mega gut alles.
aber im Winter ist es die Eisbärensaison und es gibt wirklich da auch die meisten Eisbären-Souvenirs der Welt. Also du kannst von der Tasse bis zur Unterwäsche, vom Eisbärenfell also du kannst alles kaufen, was mit Eisbären zu tun hat.
Und jetzt ist ja eine Eisbärenbegegnung eigentlich was wahnsinnig Unwahrscheinliches, aber da sind irgendwie sehr viele. Warum?
Richtig. Churchill liegt an einer ganz besonderen Stelle. Das liegt nämlich an einem Fluss und dieser Fluss mündet dort in die Hudson Bay, ins Meer. Und wenn man jetzt in der Schule aufgepasst hat, dann weiß man, dass es...
Habe ich nicht. Ich kenne mich geografisch gar nicht aus.
Nee, das hat auch nichts mit Geografie zu tun. Okay. Sondern Süßwasser friert schneller eher zu als Salzwasser. Und das heißt, also weil da ja ein Fluss ins Meer mündet, dass an dieser Stelle sich das Meer sehr viel früher zufriert als an anderen Stellen. Das heißt, da bildet sich sogenanntes Meereis und das ist für die Eisbären ganz wichtig. Da können die dann nämlich rauf aufs Meereis und Robben jagen. Das ist ihre Hauptnahrungsquelle, worauf die das ganze Jahr warten. Also die haben monatelang gehungert, weil dort eben kein Meereis war und sie warten darauf, dass sich da bei Churchill dieses Meereis bildet. Da gehen sie drauf und jagen Robben.
Weil sie dann an die Robbenbestände rankommen quasi. Also das Eis ist quasi dann wie die Brücke zu den Robbenbeständen für die Bären.
So ähnlich, also die Robben, also eben, wenn die Eisbären denen hinterher schwimmen müssten, hätten sie keine Chance. Aber so eine Robbe muss ja auch mal hoch, muss Luft holen, muss sich vielleicht auch mal ausruhen neben so einem Atemloch, die da im Meereis sind. Und dann ist der Moment gekommen, wo der Eisbär zuschlägt und sich die Robbe krallt und sie frisst. Und um diese Jagdstrategie verfolgen zu können, müssen die eben raus aufs Meer und sind deshalb auch total auf dieses Eis angewiesen. Und weil die Bären halt wissen, da ist als allererstes im Jahr das Eis, versammeln sich die alle in und um Churchill. Und deswegen gibt es da eine Zeit im Jahr, das sind so ungefähr 6 Wochen, die Bärensaison. Das sind tatsächlich bis zu 1000 Bären, also mehr als Churchill Einwohner hat, dort Wahnsinn. Vor Ort. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen Bären zu sehen, auch sehr hoch.
Das finde ich total Wahnsinn, weil ich stelle mir jetzt gerade, also ich habe ja vorhin schon mal gefragt, warum ist Churchill quasi da, wenn es so abgelegen ist, ne? Was ist so der, wovon leben die da? Ich frage mich immer, der Eisbär war doch vor der Siedlung wahrscheinlich da, ne? Also Eisbären gab es da wahrscheinlich schon immer, es ist auch schon immer da, das Eis gefroren. Warum baut man dann eine Stadt genau da, wo es dann mehr gefährliche Bären hat als man selber.
Habe ich mich natürlich auch gefragt, ja, weil die Stadt ist wirklich mitten in die Migrationsroute der Bären reingepflanzt. Also Churchill gibt es natürlich schon ziemlich lang. Nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube seit dem 17. Jahrhundert. Es gab vorher dort Inuit und Cree, die dort gelebt haben. Und dann bildete sich dort so ein Pelzhandelszentrum, weil man natürlich dort nicht nur Eisbärenfelle, auch Robbenfelle, auch Polarfuchsfelle, ganz wertvolle Felle natürlich erjagen konnte. Und dort wurde dann so ein Fort gebaut, das existiert auch heute noch, so eine kleine Festung. Und die Europäer, die eingewanderten Europäer haben einfach mit dem einheimischen Pelzhandel. Ne? Genau, oder die Kolonialen.
Haben freundlich nachgefragt, ob sie mal vorbeikommen können.
Also es gibt so eine eher lustige oder nicht lustige, eher eine tragische Geschichte. Und zwar überwinterte dort ein Däne, der mit seinem Schiff, da waren 64 Leute drauf und von denen haben nur 3 überlebt. Der Rest ist erfroren, weil es da im Winter minus 57 Grad kriegen kann. Oder die wurden von Eisbären aufgefressen. Also es ist schon ein sehr extremer Ort. Also
ein bisschen lebensfeindliche Umgebung eigentlich.
Ich fand es ja auch total schön. Und bei uns war es aber auch keine minus
7. Wie viel Grad hattet ihr denn?
Muss man nicht sagen. Wir hatten nur, in Anführungszeichen, nur so minus 10, minus 15 Grad. Also popelig, das haben wir in Deutschland ja
aktuell
auch manchmal.
Schaffen wir es fast, gell? Zumindest hier in München. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber.
In Hamburg auch, ja. Mit Windchill-Faktor fühlt es sich dann eher an wie minus 20 und so. Aber es war jetzt für dortige Verhältnisse mild, weil deswegen hatte sich ja auch noch kein Eis gebildet, kein Meereis. Nur deshalb haben wir ja auch noch Eisbären gesehen.
Ah, ich verstehe. Aber für so Bloody Germans ist es natürlich trotzdem schweinekalt und schon ungewöhnliche Umgebung, oder?
Auf jeden Fall.
Wie habt ihr euch denn, also wie wart ihr denn angezogen, vorbereitet? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Schichten trägt man da?
Also wir hatten ja genau mit diesem Kamerateam hatten wir schon 2 Jahre oder 1 Jahr zuvor den Rentierzüchter in Lappland gedreht und hatten dort minus 42 Grad erlebt. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so eine Temperatur erlebt habe. Kann man sich schwer vorstellen. Also wenn man das nicht selber mal wirklich einen Tag lang mitgemacht hat, da atmet man ein und sofort gefrieren alle Popel. Ja, also das ist so unglaublich. Und uns hat es großen Respekt eingeflößt, weil wir es total unterschätzt hatten. Wir kamen da so mit Ski-Equipment, Skihosen an und es ging gar nicht. Jetzt waren wir natürlich bei Churchill wirklich so ein bisschen nervös im Vorfeld, denn in Lappland hat uns dieser Rentierfarmer so ein bisschen ausgestattet, aber wir wussten, so dieses Mal sind wir auf uns gestellt. Wenn wir dann nicht das Richtige dabei haben, haben wir so ein bisschen Pech gehabt. Und wir wussten natürlich auch nicht, kriegen wir notfalls vor Ort was. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, ich gehe mal los und kaufe mir so Kühlhausklamotten, also Arbeitskleidung für Leute, die in Kühlhäusern arbeiten. Und habe mir da so Stiefel zugelegt. Die sind natürlich deutlich günstiger als so Polarexpeditionszeug. Also sehen gar nicht mal so schlecht aus, aber man muss sich dann zum Beispiel diese Stiefel 2 Nummern größer kaufen. Was haben wir bei unserem Lappland-Farmer gelernt? Weil also was zählt, ist, dass du Luftpolster dazwischen hast, Luftschichten. Also du siehst jetzt nicht super doll aus. Also es sieht ein bisschen aus wie Klauenschuhe, aber ist egal. Ich habe kein einziges Mal
gefroren. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also die Rechnung ist aufgegangen, es hat funktioniert. Ihr seid mit Kühlhausklamotten ausgestattet, losmarschiert. Okay, und dann seid ihr also quasi jetzt da angekommen. Ihr seid mit dieser einen Fluggesellschaft, die da hingeflogen ist, seid ihr da angekommen. Und was hat euch dann da erwartet? Mit wem wart ihr verabredet? Wer hat euch da weitergeholfen? Weil ihr seid ja wahrscheinlich nicht einfach losgelaufen und gesagt, wir gucken mal, ob wir einen Eisbären finden.
Nein, ich habe bei Instagram habe ich eine Frau entdeckt, Claudia Grill, hat also den gleichen Vornamen wie ich. Und Claudia Grill ist eine gebürtige Österreicherin und lebt seit 2010 ungefähr, lebt sie in Churchill, hat sich dort verliebt. Also ist der Liebe wegen dort geblieben, also ist der Forschung wegen hingezogen, der Liebe wegen geblieben. Und die habe ich dann über Instagram angeschrieben, das weiß ich noch, für Galileo-Verhältnisse wahnsinnig früh, also so, was weiß ich, im April 2023 und wollte ja dann erst im November, Dezember hin. Und dann sagte die schon in den ersten paar Kontakten zu mir, da bist du jetzt schon ganz schön spät dran, also ob du dann einen Flug kriegst, ob du überhaupt ein Zimmer kriegst, wo ihr übernachten könnt, ist sehr unwahrscheinlich.
Weil die so ausgebucht sind?
Weil in dieser Eisbärensaison werden die halt dann gestürmt von Touristen aus aller Welt, so Bärenpauschaltouristen, die da ankommen. und die da Safaris, Fotosafaris machen wollen. Und dann fing so ein bisschen, also fing Monate vorher schon so ein Stress an, dass man da noch guckt, ob man ein Zimmer kriegt und überhaupt noch einen Flug dahin kriegt. Ja. Also
habt ihr dann aber bekommen?
Haben wir bekommen. Wir haben jetzt kein Hotelzimmer mehr bekommen. Wir sind wir haben stattdessen das Haus einer Familie okkupiert. Die ziehen nämlich immer in der Eisbärensaison im Keller und vermieten dann ihr Haus an die Bärentouristen. Also du darfst dir das jetzt nicht so als Luxushaus vorstellen. Es war also so ein kleines, nettes Häuschen. Da hatten wir halt dann für jeden ein Schlafzimmer. Das Bad haben wir uns geteilt, eine Küche.
Und die Familie haust im Keller, weil die machen wahrscheinlich das Geschäft ihres Lebens, wenn die Touris kommen und die ist Erdgeschoss nicht.
Das ist die Haupteinnahmequelle und es wird auch entsprechend teuer. Also es ist also obwohl es nicht besonders luxuriös ist, sind die Preise dann ziemlich hoch. Ist klar, wenn die Nachfrage so groß ist, da würde ich natürlich auch entsprechend Geld verlangen für die Zimmer, die ich da anbiete.
Ja, vor allem, wenn es jetzt nicht tausend andere Wege gibt, noch Geld zu verdienen.
Genau.
Okay, und dann hat diese Österreicherin, die Claudia, die hat euch dann rumgeführt oder habt ihr dann so eine Safari gemacht oder wie hat das funktioniert dann?
Also Claudia hat schon im Vorfeld natürlich Kontakte hergestellt, also und hat gesagt, hat uns auch Ideen vorgeschlagen, was wir denn da besichtigen können, was sich lohnt, was interessant ist. Hat auch Kontakte zu einem Tourguide, der eben Bärentouren macht mit Touristen, hergestellt, der ist selber auch Fotograf, sprich, der hatte schon Verständnis dafür, was wir wollen, was wir brauchen, und hat das alles auch so für mit ihr zusammen habe ich es so ein bisschen vorbereitet, diesen ganzen Dreh. Und aber als wir dann dort waren, haben wir uns natürlich zum ersten Mal live gesehen. Da hatten wir schon unzählige Male telefoniert und dann haben wir uns zum ersten Mal gesehen.
Und dann kamst du, glaube ich, in ihr Haus und hast eine, wie ich fand, sehr seltsame beschriftete Kiste erstmal inspiziert.
Richtig, ja, also ich kam da rein, musste erstmal schon mal lachen, weil die hatte auch so eine Schuhheizung, also so, die sah aus wie ein Staubsauger, womit man warme Luft in die Schuhe pustet. So eine typische arktische Schuhheizung, wo man die Schuhe dann auf 35 Grad aufheizen kann. Sehr sinnvoll, wie ich finde. Ja, wirklich. Und dann fiel mein Blick auf einen so einen kleinen Korb und es stand Anti-Bär drauf. Und da wollte ich dann natürlich wissen, was ist denn in dem Anti-Bär-Körbchen? Was ist denn in diesem Körbchen? Das interessiert mich jetzt. Anti-Bär.
Also das wäre typisch für Churchill. Alles, was gegen Bären hilft. Eine Schreckschusspistole zum Beispiel. Also die macht nur Lärm.
Okay.
Also keine. Die kann keinen Bären erschießen. Also keine scharfe Waffe. Ist nur, um Bären zu erschrecken, falls sie einem zu nahe kommen. Und Bärenspray zum Beispiel. Das wäre dann eher so für den Notfall, wenn der Bär wirklich in die Nähe kommt.
Und das sprüht in sein Gesicht, oder was?
Ja, also wie Pfefferspray.
Okay, also Schreckschusspistole und Pfefferspray ist quasi ihre Standardausstattung zur Bären, Anti-Bärenverteidigung quasi.
Also ich weiß nicht, ob Bärenspray wirklich Pfefferspray ist.
Oder es
wirkt
so eine Art,
wie Pfefferspray. Also ich hatte vielleicht gedacht, das muss man irgendwo hinsprühen, damit der Geruch die Bären abschreckt. Das war ursprünglich meine Idee. Aber nee, es ist wirklich dazu da, dass du es ihm ins Gesicht hältst und da ins Gesicht sprühst. Aber wenn der Bär schon mal so nah ist, dann ist eigentlich eh schon alles zu spät.
Hat man nicht mehr so viele Optionen, oder, wenn der Bär so nah ist? Weil wenn ich richtig informiert habe, ist also die Begegnung mit einem Bär, mit einem Eisbär ja schon so das Gefährlichste, was einem passieren kann, oder?
Ja, also tatsächlich haben wir dann so einen Spruch gelernt im Vorfeld, der sich sehr bei mir eingeprägt hat. Und zwar ist das ein englischer Spruch und der heißt: If brown, lay down, if black, fight back, if white, good night. Und übersetzt heißt es dann, wenn man einem braunen Bären begegnet, also von der Farbe, es kann also Grizzly oder so, dann soll man sich totstellen und hinlegen. If brown, lay down. Das hat man ja auch schon öfter gehört. Dann schnüffelt der Bär an einem und geht dann vielleicht weg. If black, fight back. Also die Schwarzbären, die sind ja immer ein bisschen kleiner. Den kann man auch mal eins auf die Nase boxen. Und if white, good night. Also beim Eisbären ist dann einfach alles zu spät. Wenn es der auf dich wirklich abgesehen hast, hast du eigentlich so gut wie keine Chance.
Aber ist denn der Mensch für den Eisbär jetzt eigentlich tatsächlich interessant? Also weil sehr oft ist es ja so, dass Tiere sehr gefährlich werden können, aber eigentlich ja am Menschen gar kein Interesse haben. Wie ist das denn jetzt bei den Eisbären genau?
Also Menschen sind für einen Eisbären auf jeden Fall interessant und werden auch als Beute angesehen. Also wenn du einem Eisbär begegnest und wegläufst, dann läuft er dir hinterher und fängt dich.
Mal.
Also Ja, das Problem. Und man darf auch nicht vergessen, dass diese Eisbären natürlich total ausgehungert sind. Also wenn die da in Churchill sind, haben die über Monate nichts gefressen. Vielleicht mehr das eine oder andere, den einen oder anderen Vogel, vielleicht haben sie den erwischt, vielleicht haben sie auch mal Aas gefunden. Aber im Großen und Ganzen sind die Sommer- und Herbstmonate, soweit man davon Sommer sprechen kann, sind Hungermonate für die Bären und die warten eben auf dieses Eis. Man hat es also wirklich mit hungrigen Raubtieren zu tun. Und natürlich ist dann so ein Mensch auch interessant.
Das kommt mir total absurd vor, alles, was du erzählst. Jetzt stelle ich mir vor, das ist irgendwie ein kleiner Ort, der eh schon in dieser Eisbärenschneise liegt quasi und 1000 ausgehungerte, hungrige Eisbären um einen rum sind. Und dann gibt es auch noch einen Tourismus, der Leute dahin karrt, die nicht wissen, wie man sich Eisbären gegenüber eigentlich sinnvollerweise verhält. Also passiert da regelmäßig was oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also schon am Flughafen hängen da große Schilder, an diesem winzig kleinen Flughafen hängen große Schilder, Do's and Don'ts, wie verhalte ich mich bei den Bären, was tue ich nicht. Und tatsächlich passiert ganz, ganz wenig. Also der letzte Eisbärenangriff auf einen Menschen liegt 10 Jahre zurück. Die Frau habe ich auch kennengelernt, Erin heißt sie, eine ganz, ganz nette Frau. Die ist nachts von einer Halloween-Party nach Hause gegangen, mit Freunden zusammen, nicht allein, mit Freunden. Und dann wurde sie von einem Eisbären angegriffen. Und sie hat das dann, also sie wollte jetzt, als wir da waren, nicht mehr drüber reden, weil dieser Angriff auch sehr dramatisch für sie war. Aber ich habe mir frühere Aussagen in den Nachrichten von ihr angeguckt und da hat sie das so beschrieben, dass der Eisbär sie richtig rausgepickt hat aus der Gruppe, sich richtig auf sie fokussiert hat und dann ganz schnell über ihr war, ihr so im Kopf gebissen hat und an ihr gezogen hat. Und die war auch dann schwer verletzt, war im Krankenhaus. Irgendein Nachbar hat den mit einer Schneeschaufel vertrieben, hat also mit einer Schneeschaufel auf den Bären eingedroschen und so hat sie dann auch überlebt.
Wahnsinn.
Aber liegt auch wirklich 10 Jahre zurück. Und ansonsten sind die Leute, verhalten sich halt entsprechend. Also du fährst kleinste Strecken mit dem Auto. Du lässt natürlich nicht die Kinder morgens zu Fuß zur Schule gehen, selbst wenn die Schule nur 100, 500 Meter oder 200, 300 Meter weg liegt. Also du machst wirklich alles mit dem Auto. Du guckst immer, du bist immer aufmerksam. Und auch bei uns beim Dreh war immer die Aussage, also gerade wenn wir auch ein bisschen weiter rausgefahren sind, um beispielsweise mal Bilder vom Meer zu machen oder vom Fluss zu machen, dass immer einer aufpassen muss und gucken muss, ob links oder rechts ein Bär kommt. Die Türen vom Auto sollten immer offen sein, damit wir schnell wieder reinhüpfen können.
Also ihr seid schon ausgestiegen quasi, solange einer die Umgebung
scannt. Ja, klar. Mhm.
Ja, weil ihr musstet ja im Prinzip... Also weil ihr hattet ja jetzt nicht die Situation, dass ihr nur 200 Meter in die Schule müsst, sondern ihr musstet ja jetzt quasi eigentlich, um diesen Film zu drehen, musstet ihr ja nur an die Bären ran. Also musstet euch ja eigentlich in die Gefahrenzone sozusagen begeben.
Also der Punkt ist, und so hatte ich es mir im Vorfeld nicht vorgestellt, da ist ja überall Gefahrenzone. Also ich hatte es mir ein bisschen vorgestellt wie so eine Safari in Afrika.
Habe ich jetzt ehrlicherweise das jetzt auch gedacht. Nur, dass die Tiere vielleicht ein bisschen hungriger sind.
Genau, du fährst dann da halt in so einen Nationalpark rein. Vielleicht gibt's da auch so Begrenzungen, so wie bei Jurassic Park fährst du dann durch so ein Tor durch. Und dann kommst du zu Wasserlöchern und aus der Ferne, mit dem Fernglas, siehst du dann die Bären. Oder so hatte ich es mir vorgestellt. Aber der Punkt ist natürlich, diese Bären, da gibt's keinen Nationalpark, da gibt's schon einen Nationalpark, aber die Bären sind einfach überall. Die sind auch neben dem Postamt, wenn's dumm kommt. Und die sind auch neben der Schule. Und die sind einfach, theoretisch können die halt immer überall sein.
Kann auch morgens
sein.
In deinem Garten stehen.
Ja. Richtig. Also letztes Jahr gab es wohl so einen Vorfall, dass ein Riesenbär versucht hat, das Terrassenfenster oder die Terrassentür in einem Haus einzudrücken und in so ein Wohnhaus reinzukommen. Ich meine, dieser Bär ist 3 Meter groß, kann zwischen 600 und 900 Kilo wiegen. Das schafft ja bei diesen kleinen Häuschen
natürlich
locker.
Das heißt, du hast einen ausgehungerten Riesenbär vor der Tür und du bist noch nicht mal in deinem Haus eigentlich sicher.
Also auch das war natürlich ein absoluter Einzelfall. Also nicht, dass ihr euch jetzt vorstellt, dass es wie, also es klingt jetzt wie ein bisschen wie so eine Horror-Story. Also man hat da jetzt nicht permanent das Gefühl der Bedrohung, aber man merkt halt, wie es ist, wenn man mit wilden Tieren lebt. Also bei uns ist ja jetzt, gibt's ja Riesendiskussionen um Wolf, um Wölfe, um Bären und so. Und dort ist man es einfach gewöhnt. Es gibt die Tiere, die gibt's hier schon länger als die Menschen. Man teilt sich mit denen den Lebensraum und man hat sich entsprechend zu verhalten.
Und ihr habt ja aber auch, es gibt ja auch sowas wie eine Bärenwacht, oder? Also es gibt ja irgendwie, die haben ja auch ein Sicherheitssystem. Genau. Jetzt nicht, es hängt nicht nur alles vom persönlichen Verhalten ab, sondern es gibt ja auch ein Sicherheitssystem, oder?
Richtig.
Wie sieht das aus?
Also es gibt da eine, also der Begriff ist natürlich wahnsinnig lustig, eine sogenannte Bärenpolizei.
Das klingt immer so niedlich, aber es ist gar nicht, ne?
Und das sind, ist eine Gruppe von überarbeiteten Rangern, die in der Bärensaison Tag und Nacht Patrouille fahren und die Stadt bewachen. Und eben genau das versuchen zu verhindern, nämlich dass Bären in die Stadt reinkommen, sich zu nah an die Stadt annähern. Es gibt da so eine gedachte Grenze, die Zone Zero. Da ist das so eine Null-Toleranz-Grenze. Da darf kein Bär rein. Wenn da ein Bär ist, dann wird der wohlgemerkt nicht etwa erschossen, der wird nur verjagt. Also dann gibt es so ein System, wo die mit Quads, mit Hubschrauber, mit Autos losfahren und diesen Bären gezielt weglenken von der Stadt hin zum Fluss, wo er ja hin will, weil da ja dann das Eis sich bildet. Und die und so einen Einsatz haben wir auch mal gesehen. Von weitem zwar, aber da waren wir auch dabei.
Seit wir hier in Churchill sind, haben wir eigentlich jeden Tag Schüsse gehört. Und zwar Schüsse aus Schreckschusspistolen, haben die uns gesagt. Denn die wollen die Eisbären nicht töten. Die wollen die einfach aus der Stadt vertreiben, weg von den Menschen, weil Eisbären natürlich monströs gefährlich sind. Wir wachen jeden Morgen von Schüssen auf. Heute ist es besonders doll und besonders nah. Und deswegen wissen wir, irgendwo hier ist ein Eisbär, sind viele Eisbären, wir wissen es nicht genau, haben aber auch von Leuten gehört, die ihnen auf dem Weg zur Arbeit Eisbären begegnet sind. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das hier nicht so extrem vorgestellt. Was sagt ihr, was sagt das Kamerateam?
Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, wie viel das ist auf jeden Fall.
Also so extrem habe ich es mir echt nicht vorgestellt.
Ja. Ist das quasi so, so ein Einsatz gewesen, wie du gerade beschrieben hast?
Ja, richtig. Also man muss sich so vorstellen, der erste Schritt ist, dass man losballert mit Schreckschussgewehren, also mit Bärbängern und Schreckschussmunition. Oder wenn es nichts hilft, dann schießt man auch mal mit einem Gummigeschoss los, das den Bären wehtut, aber nicht.
Also die erste Instanz ist quasi Lärm. Lärm. Dann ist der nächste Schritt ist dann quasi so ein Gummigeschoss, um zu sagen, hey, hier ist echt ungemütlich, ihn nicht zu verletzen, aber zu sagen, hier macht's gar keinen Spaß für dich.
Richtig. Und in der nächsten Eskalationsstufe wird er dann eben mit Hubschraubern und Quads weggetrieben, weil natürlich, also wenn lauter solche Gefährte auf dich zukommen als Bär, da hast du natürlich schon Angst und läufst dann auch tendenziell weg, was gar nicht so wahnsinnig gut ist, weil diese Bären sind ausgehungert, haben gar keine Energiereserven mehr, werden dann ein paar Kilometer im Galopp durch die Landschaft getrieben und verlieren dadurch natürlich noch mehr an Gewicht oder Kalorien. Also ideal ist es nicht, aber natürlich viel, viel besser, als den Bären etwa zu erschießen, weil er der Stadt halt zu nahe kommt.
Also das heißt, die versuchen schon gleichzeitig auch die Bestände, die ja wahnsinnig bedroht sind, nicht zu stark zu stressen sozusagen.
Total. Also ich meine, das ist der Wirtschaftsfaktor. Die Bären sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und die wollen die natürlich am Leben erhalten. Also einen Bären zu erschießen, wäre, glaube ich, so das allerletzte Mittel.
Es ist schon irgendwie skurril, ne? Also es ist ein Ort, wo irgendwie Mensch und Tier so aufeinandertreffen, dass sie sich irgendwie gegeneinander wehren müssen, aber gleichzeitig sind die Menschen auch abhängig von den Tieren. Also es ist irgendwie eine wilde Gemengelage, die man tatsächlich jetzt so als wie so du und ich sonst nie erleben.
Das stimmt. Also es kommt dann auch zu so skurrilen Dingen wie einem Bärengefängnis. Gibt es dort auch. Das ist ein wahnsinnig lustiger Bau, Wellblech, aber den haben sie so angemalt, dass er aussieht wie ein riesiger, riesiger liegender Eisbär. Und darin sind Zellen für 15 oder 20 Bären, nagel mich nicht fest, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber es sind für einige Bären und als wir da waren, waren gerade 9 Bären im Knast und wenn es eben so Bären sind, die so gar nichts dazulernen und die sich eben nicht von der Stadt fernhalten, werden die in Eisbärenfallen gefangen, so riesige Rohre sind das, wo die dann eben gefangen werden, werden dort ins Eisbärengefängnis transportiert. und bleiben dort für 30 Tage und werden da aber nicht gefüttert, damit sie den Menschen nicht mit Futter in Verbindung bringen. Mhm. In der Natur würden sie in der Zeit ja auch nichts fressen. Also insofern ist es einfach ganz normal. Mhm. Da drin ist ruhig und kalt und also eigentlich ideale Bedingungen. Die haben da eigentlich wenig Stress, ihre Ruhe, können sich hinlegen und ausruhen. Und nach 30 Tagen werden sie dann mit dem Hubschrauber aufs Eis geflogen. Also werden betäubt, in ein Netz gepackt, unten an den Hubschrauber gehängt und aufs Eis geflogen. Also ein Riesenaufwand wird da betrieben.
Ein Riesending.
Um diese Eisbären da, also eben, um sie auf diese Weise, um die Menschen vor ihnen zwar zu schützen, aber auch die Bären gleichzeitig zu schützen. Und die Bären sollen halt dadurch beim nächsten Mal lernen, also Menschen bedeuten halt einen Riesenärger. Da bleibe ich jetzt dieses Mal dann doch lieber weg.
Ah, okay, also deswegen diese 30, weil ich habe mich gerade gefragt, was diese 30 Tage bringen. Man könnte die doch auch gleich aufs Eis bringen.
Also ist ja, es ist ja, als wir da waren, war ja noch gar kein Eis.
Es ist quasi, um zu überbrücken, bis das Eis dann da ist und die haben ihre, und dann, dass sie, ja, ich verstehe. Okay. Und wart ihr da auch drin, in diesem Eisbänkler?
Nein, nein. Es gibt ja immer so den Witz, so den Insider-Witz, Galileo darf als erstes Kamerateam irgendwo rein. In diesem Fall durften wir nicht als erstes Kamerateam rein, eben weil ja die sollen da gar keine Menschen sehen und so wenig Kontakt wie möglich mit Menschen haben. Aber die Stadt Churchill hat schöne Aufnahmen gemacht und hat uns die dann auch zur Verfügung gestellt, sodass ich in dem Beitrag auch schön zeigen kann, wie da ein Eisbär ankommt, in seinen Knast gebracht wird und so weiter. Also, aber nein, wir durften nur draußen sein und durften hören die Geräusche, die machen. Rein durften wir nicht.
Sag mal, und wie viele Eisbärenbegegnungen hattet ihr denn jetzt dann während eurem Trip?
Wir haben ja dann eine Eisbären-Tour gemacht. An dem Tag allein haben wir dann 10 gesehen.
Oh, Wahnsinn. Und alle nah dran?
Also ja, ganz schön viele. Also super nah, richtig nah und ein paar auch ein bisschen weiter weg. Ja. Also zum Beispiel eine Mutter mit 2 Babybären, die ich natürlich gern aus allernächster Nähe gesehen hätte, die haben wir nicht so nah gesehen, die haben wir nur aus der Ferne gesehen, aber andere Bären dann sehr, sehr nah.
Die ist mit ihren Babys wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen vorsichtiger.
Ja, denke ich auch.
Jetzt wohnen da ja aber nicht nur 1000 Eisbären, die total ausgehungert gefühlt ums Eck lungern, sondern es wohnen da ja auch noch 900 Menschen. Wie sieht denn deren Leben dort aus? Das ist ja schon wahnsinnig weit weg vom Rest des Landes und du sagst, es ist einerseits eine intakte Stadt so, aber trotzdem sind die ja in the middle of nowhere, oder?
Ja, das stimmt. Das ist ja immer so ein Abgelegensein, wie man das jetzt in Europa und vor allem im dicht besiedelten Deutschland überhaupt nicht kennt. Also vielleicht kennt man es, wenn man mal in USA Urlaub gemacht hat oder so, diese Weite und wie viel Platz, wie viel Land das da ist. Man muss sich einfach vorstellen, Deutschland passt 28 Mal in Kanada rein. Ja?
Wahnsinn.
Und hat aber weniger als die Hälfte der Einwohner. Also das heißt, wenig Leute und ganz viel Land. Und Churchill ist nochmal abgelegen. Also es führen eben gar keine Straßen dahin. Mhm. In Churchill selbst gibt es Straßen, aber die hören dahinter einfach auf. Und dann ist einfach Wildnis. Ja? Und dann ist einfach nichts. Und dann ist erstmal 2000 Kilometer erstmal gar nichts. Und das ist schon ein besonderes Leben und natürlich auch durch diese extremen Temperaturen im Winter bis zu minus 57 Grad. Das ist schon sehr, sehr schräg. Und dann gibt es diese 6 Wochen, wo der Ort so ein bisschen geflutet wird mit Touristen. Da machen dann auch diverse Bars und Restaurants auf, die danach wieder schließen. Also dann gibt's diese Bar oder dieses Restaurant gar nicht mehr, sondern nur während der Saison. Und dann bleiben nur noch die echten Einwohner Churchills übrig. Und ich habe da auch gemerkt, dass dieser Ort auch insofern was mit mir gemacht hat, als zum Beispiel ich Waffen sehr, sehr kritisch gegenüberstehe. Ich finde Waffen einfach scheiße, ja. Also, wie wahrscheinlich viele Deutsche. Aber dort vor Ort, wenn du natürlich weißt, da gibt's jetzt wirklich auch wilde Tiere, die dich auch verletzen können, war ich dann schon sehr beruhigt zu wissen, dass da immer jemand dabei ist, der eine Waffe dabei hatte. Ja, das war keine scharfe Waffe, da war Schreckschussmunition drin. Aber da habe ich zu Waffen so ein ganz anderes Gefühl bekommen. Auch, dass man kleinste Strecken mit einem Auto fährt, was ich hier natürlich niemals machen würde, sondern ich gehe zu Fuß zum Supermarkt oder so. Aber dort ist es natürlich sinnvoll, weil alles andere wäre ein Sicherheitsrisiko. Also das heißt, dort zu leben ist schon ganz anders. Und wir haben die ganze Zeit das Kamerateam immer überlegt, könnten wir uns so wie Claudia Grill, die Österreicherin, könnten wir uns auch vorstellen, dahin zu ziehen, weil mir hat es da schon sehr, sehr gut gefallen. Aber ich glaube, es wäre dann doch zu extrem. Also die Abgeschiedenheit und diese eisigen Temperaturen wären dann doch zu extrem.
Okay, und das heißt aber, ihr seid dann morgens aufgebrochen, ihr habt irgendwie mitbekommen, da ist irgendwie Alarm, da wird irgendwie mit Schreckschusspistolen geschossen und so. Bricht man denn dann in so einer Situation dann auch auf und geht gucken oder wartet man jetzt dann eigentlich auch so die Touristen und so, warten die dann, bis solche Situationen vorbei sind? Weil du sagst ja schon auch, es waren eigentlich immer irgendwo Schüsse. Also sind das Situationen, in denen man dann auch diese Touren dann auch losgehen?
Also die Touristen, es sind Pauschaltouristen, die so Touren gebucht haben und die steigen zu einer bestimmten Uhrzeit ins Auto und klappern dann zu bestimmten Stellen ab. Die stürzen sich jetzt nicht ins Auto und rasen dem Geräusch von Schreckschusspistolen nach. Wir als Kamerateam haben das natürlich schon gemacht. Bisschen, ne? Also wir haben, also einmal weiß ich noch, bin ich quasi im Schlafanzug rausgestürzt, also zwar noch ganz am Anfang, weil wir morgens Schüsse gehört haben, haben uns in unsere Klamotten gestürzt, sind ins Auto. Wir sind dann in die Richtung gefahren, wo wir gedacht haben, da kommen die Schüsse her, war dann aber nichts. Also da waren wir noch ganz, ganz aufgeregt. Später haben wir dann die Schüsse eher so achselzuckend über uns ergehen lassen oder haben wir gar nicht mehr so groß drauf reagiert, weil man es einfach schon gewohnt war. Aber natürlich ist es eigentlich genau das, was die nicht wollen, nämlich dass irgendwelche dummen Touristen irgendwo hinfahren, wo sie glauben, dann Eisbären zu sehen und dann da womöglich sich auch noch falsch verhalten, aussteigen und denken, Mensch, der Eisbär, der ist ja hier jetzt 50, 60 Meter weg, da kann ich jetzt auch mal aussteigen, kann ein paar nette Fotos machen, weil so ein Eisbär, der läuft halt wahnsinnig schnell. Ja, das glaubt man, der läuft deutlich schneller als ein Mensch. Der kann glaube ich 40, 50 Stundenkilometer laufen. Der sieht dann natürlich so ein bisschen kuschelig aus, aber der ist ein Raubtier, ja, und 50 Meter sind für den nichts. Also das heißt, ich hatte ein schlechtes Gewissen, als wir dann diesen Schreckschüssen auch mal so hinterhergefallen sind. Wir sind aber immer ganz brav auf den Wegen und Straßen geblieben. Also wir sind da nicht irgendwie Offroad einfach links oder rechts abgebogen, um dann einen Bären zu sehen, sondern wir sind immer schön brav auf der Straße geblieben. Uns ist aber dann trotzdem einmal, also bei der Gelegenheit, das waren die besten Bilder, die wir auch bekommen haben, weil der Bär direkt vor unserem Auto war, super, super nah am Auto, als wir alleine losgezogen sind, ohne unseren Tourguide.
Aber wenn sich jetzt so eine Situation ergibt, ja, bei euch war jetzt alles unter Kontrolle und ist alles gut gegangen, aber wenn sich jetzt quasi eine Situation ergibt, in der ich wirklich in Gefahr hatte, wie ja auch die dieser Frau passiert ist, die du getroffen hast, die wirklich angegriffen wurde, gibt es denn irgendetwas, was man dann tut? Also weil klar, okay, im Idealfall habe ich dieses Bärenspray und im Idealfall habe ich auch eine Waffe, aber wenn das alles nicht der Fall ist, was tue ich denn dann noch?
Also wir haben uns natürlich im Vorfeld schlau gemacht, was tun bei einem Bärenangriff. Ja. Da haben wir auch sehr lustige Ratschläge bekommen. Mein Kameramann wurde von irgendwelchen Bekannten gesagt, man muss dem Bären die Seite zudrehen, also nicht frontal, sondern die Seite, und dann muss man ganz weit die Zunge rausstrecken, weil sich Bären auf diese Weise zeigen, dass sie kein Konkurrenten sind und dass sie keine Territorialansprüche haben oder irgend
sowas. Weil man so eine kurze Zunge hat, oder was ist denn genau die
Idee? Ich weiß es nicht. Also es ist totaler Quatsch, ja, natürlich. Also vor allem Eisbären habe ich dann vor Ort gesehen, haben irrsinnig lange blaue Zungen. Ja? Da können wir mit unseren kleinen kurzen Zungen überhaupt nicht mithalten. Und davon abgesehen ist das völliger Quatsch, dieser Ratschlag, weil wir sind für den Bären auch nicht Konkurrenten, sondern wir sind halt ja der Nachmittagssnack oder das Abendessen. Ja. Ja. Und dann haben wir natürlich noch nach weiteren Möglichkeiten gesucht, was mache ich eigentlich? Und das habe ich auch diese Bärenpolizistin gefragt, wie verhalte ich mich bei einer Eisbärenbegegnung?
My professional opinion, the most important thing, if you encounter a bear in the streets, stay calm. If the bear isn't interested in you, the first thing you're gonna do, stay calm, never run. You never run from a polar bear. Even if the bear's not interested in you, if you start running, the bear may get interested in you. It's gonna activate that predator response. So you're gonna stay calm, you're not gonna run. You're gonna keep your eyes on the bear, and you're going to slowly walk backwards until you're in a safe space. A safe space could be a truck or a house. Even if it's not your vehicle, it's not your house, you get into the safest space, the safest spot as soon as you can. Once you're in a safe spot, you call the Polar Bear Alert phone number, 204-675-BEAR. That's going to connect you to us, the Polar Bear Alert Program, and we're going to come get that bear out of town. Now, if the bear is interested in you and you're coming face to face with it, stay calm, don't run, drop items. So your hat, your gloves, your backpack, your lunch kit, anything that you have on your person, drop it. That is going to buy you a couple extra seconds. So instead of that bear walking right to you, the bear might get curious, what's in your backpack? So you're dropping what you have, and you're safely getting into a vehicle or into a house, calling Polar Bear Alert. Now, the last situation, the bear is attacking you. Again, stay calm, don't run. Your best bet is to scream as loud as you can. You need someone to hear you. You need someone to call Polar Bear Alert so we can come get that bear to alert the neighbors, anyone who's around. Scream as loud as you can and punch up. The bear will likely grab your head. If you're punching up, its sensitive spots are its nose and its eyes. That's what you're aiming for when you're going up over your head. And at that point, you are fighting for your life.
Also Schritt eins ist, stehen bleiben und nicht weglaufen, was, glaube ich, tierisch schwierig ist, weil natürlich sofort, glaube ich, die Fluchtreaktion in dir aufploppt und du einfach nur die Beine in die Hand nehmen möchtest und weglaufen. Aber es ist ganz schlecht, weil sobald du dich umdrehst und wegrennst, wächst du bei den Bären den Jagdinstinkt. Also vielleicht war der vorher gar nicht an dir interessiert, aber wenn du wegläufst, dann zack, denkt der plötzlich, Mensch, der könnte ja gut schmecken oder die könnte ja gut schmecken. Und zweiter Schritt, man soll Dinge von sich wegwerfen. Also man soll beispielsweise die Mütze, die man auf dem Kopf hat, die Handschuhe, den Rucksack, den man vielleicht hat, alles hinwerfen. Und in der Hoffnung, dass der Bär dann erstmal sehr interessiert ist an dem, was er da vor ihm liegt, an dem Rucksack, an der Mütze. Und das gibt dir dann die entscheidenden Sekunden, um dich vielleicht in ein Auto zu retten, um dich vielleicht in ein Haus reinzuretten oder so. Und Schritt drei ist, wenn er dann schon über dir drüber ist und dich so gepackt hat, wie das bei der Aaron der Fall war, dann auf die Nase boxen. Aber da sagte sie auch, da ist dann natürlich, also wenn er dich dann schon mal wirklich wenn es so weit ist, dann sind die Chancen schon sehr gering, dass du dann noch lebend wieder rauskommst. Außer jetzt, dann haut halt jemand mit einer Schneeschaufel auf ihn drauf, was ja bei Aaron der Fall war. Aber wenn du alleine bist, hast du wenig Chancen. Und genau das ist einer Kollegin von Claudia passiert, die an diesem Morgen, also an einem Morgen, als wir auch da waren, zur Arbeit gegangen ist, früh morgens zum Büro, und dann stand ihr halt ein Eisbär gegenüber. Als wir da waren, wir haben sogar Handymaterial, nicht von der Begegnung, aber von den Bären, und der Bärenpolizei, die dann wie im Film so tatütata so reinbrauste. Und die hat sich gerettet durch einen Sprung in ein zufällig vorbeifahrendes Taxi, das da gerade ihr entgegenkam. Und die hat auch gesagt, also sie ist erstarrt, ja? Also wusste erstmal gar nicht, was zu tun ist, und hat dann angefangen zu fluchen, hat dann so gesagt, holy fuck. Und dann kam das.
Und dann ist der Bär gegangen.
Dann selber.
Das war dem
und
zu
dann
lief.
Ist der Bär gegangen.
Das heißt, sie hat einfach Sauglück, dass da ein Auto kam.
Wahnsinniges ja. Glück, ja.
Und das ist dann schon wahrscheinlich in dem Moment, also ich stelle mir vor, in München würde ein Taxi ja nicht anhalten, nur weil ich in einer blöden Situation bin, sie wird es noch nicht mal mitbekommen, ja. Aber das ist natürlich wahrscheinlich eine andere Situation, die kriegen ja auch mit, dass da ein Bär ist, und dann macht man auch sofort die Tür auf, oder? Also es ist so ein Community-Ding, dass da sich jeder um jeden dann auch in dem Moment kümmert und zusammenhilft.
Ich denke schon. Wobei dieser Mythos, dass also die alle Autos immer offen stehen, damit man sich im Notfall reinretten kann, der stimmt nicht. Also ich dachte, das ist so. Ja. Die haben also überall alle Autos offen, aber das stimmt so nicht.
Das wäre eigentlich ein super Tipp.
Ja, aber vielleicht wird es dann auch geklaut. Ich weiß nicht, wo die dann damit hinfahren. Weil ich kann es ja nicht sagen. Auf jeden Fall, das stimmt jedenfalls nicht.
Würdest du denn sagen, jetzt nach deinem wie lange wart ihr da?
Eine Woche ungefähr. Ja, sechs Tage, ja.
Und würdest du denn sagen, das, was die da machen und wie die da leben, ist insgesamt unterm Strich, die Eisbären zu schützen Oder würdest du sagen, das, was da im Prinzip an Aufriss passiert, um auch Touris Bilder auf Eisbären oder Bilder von Eisbären zu ermöglichen, ist eher schlechter für die Bären? Also hast du das Gefühl, das ist irgendwie so in Einklang, oder hast du das Gefühl, es wäre eigentlich super, wenn der Mensch sich daraus halten würde?
Also ich bin da mit einem positiven Gefühl wieder rausgegangen. Also klar, es gibt Touris, die sich falsch verhalten. Es gibt da auch ein paar Reiseveranstalter, die zu nah an die Bären ranfahren, was die Bären ja dann auch stresst. Manchmal steht dann, wie bei Safaris in Afrika, steht dann so eine Autoschlange aus 10 Autos, weil da irgendwo ein Bär liegt. Aber im Großen und Ganzen gehen die sehr sorgsam mit ihren Bären um, wissen haargenau, dass die Bären, also dass sie die auch beschützen müssen. Mhm. Und es war ein positives Gefühl, mit dem bin ich da rausgegangen, also dass die Bären nicht unnötig stressen und nicht unnötig die ausbeuten. Klar, sie verdienen mit denen Geld, da muss man sich auch nichts vormachen. Ja? Und die sind ein Wirtschaftsfaktor und das ist auch ein Grund, warum sie so sorgsam behandeln. Aber nicht nur, ganz viele Leute lieben diese Eisbären. Also die haben Bilder von Eisbären in der Wohnung hängen. Also auch privat ist das, also die identifizieren sich mit diesen Bären ganz enorm. Und das ist nicht nur so ein Touri-Ding.
Okay, aber das beruhigt mich jetzt, wenn du das so sagst. Weil man ist ja da schon immer, finde ich, so am Schlingern gerade. Also wo stehe ich da bei so einem Thema? Und gerade Eisbären vom Aussterben bedroht sind. Auf der anderen Seite denke ich, das, was die machen und dass sie dann teilweise aufs Eis rausfliegen und so, das macht es den Bären ja fast sogar leichter, als wenn vielleicht kein Mensch da wäre. Ne? Weil die sind ja trotzdem darauf angewiesen, dass das Eis zufriert und sie raus können und so. Also dass es vielleicht in der einen oder anderen Situation eine Hilfe sein kann.
Es ist natürlich auch der Hotspot für Eisbärenforschung, weil nirgends auf der Welt kommst du so leicht, also vergleichsweise leicht an Eisbären ran, kannst die erforschen und rausfinden, wie es denen so geht und so. Das heißt, also das hat schon, ich würde nicht sagen, dass es überhaupt keine negativen Aspekte gibt, aber die positiven überwiegen.
Weil es auch eine Form von Bestandsschutz gibt eben einfach.
Ja, und weil, also klar, auch dort spürt man die Probleme des Klimawandels. Mhm. Das Meereis bildet sich immer später. Mhm. Und dadurch müssen die Bären kommen immer später aufs Eis. Die Hungerphasen verlängern sich. Es paaren sich inzwischen schon Weißbären mit Braunbären. Die Eisbären suchen sich auch andere Nahrungsquellen, fressen zum Beispiel Beluga-Wale oder jagen einfach nach anderen Tieren. Eisbären sind anders als Braunbären keine Allesfresser, also die können nicht Honig oder Beeren fressen, sondern die sind tatsächlich fast reine Fleischfresser. Mhm. Und also auch dort gibt es Probleme, gar keine Frage. Aber ich finde schon, dass die sehr stark versuchen, auf diese Probleme hinzuweisen und diese Probleme auch zu lösen. Und mich hat fasziniert, bei uns ist ja jeder Bär gleich mal ein Problembär. Ja. Und dieses Wort kennen die dort gar nicht, Problembär. Das ist für die völlig absurd, so zu denken.
Weil sie eben gemeinsam leben und nicht gegeneinander.
Richtig, sie leben mit den Bären im Lebensraum der Bären. Die Bären waren vor ihnen da und das wird schon respektiert.
Claudia, es hat mich total gefreut. Es war eine super, super, super spannende Geschichte und eine ganz seltene noch dazu, weil so einen Einblick bekommt man ja wirklich quasi nie.
Das war, ja, ich fand es auch toll.
Aber ich bin auch froh, dass ihr alle heil wieder da seid und ich bin total gespannt, weil ich habe schon munkeln hören, dass deine nächsten Geschichten auch wieder sehr abenteuerlich und auch nicht ganz ungefährlich werden. Da bin ich gespannt, wann wir uns hier wieder hören und sehen und freue mich schon.
Ich freue mich auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Ciao. Und wer Claudias spektakuläre Geschichte über die Eisbären auch als Film sehen möchte, der muss am 25. Februar unbedingt ProSieben einschalten. Kleinen Reminder ins Handy eintippen, denn um 19.05 Uhr startet dann die entsprechende Galileo Explorer Folge. Oder wer zu den allerersten gehören will, der findet das Ganze schon eine Woche vorher bei uns auf Join. Und hier geht's nächste Woche mit Peter weiter. Er hat unseren Reporter Mario Apfelbaum zu Besuch, der in einer Mine in Tansania Tansanit abgebaut hat. Das ist ein Edelstein 1000-mal seltener als ein Diamant und der, wie der Name schon sagt, nur in dieser Gegend vorkommt. Für Mario eine super krasse Erfahrung, weil es in dieser Mine mit doch sehr einfachen Mitteln unglaublich weit unter die Erde ging. Seid also nächste Woche wieder dabei. Abonniert am besten unseren Podcast, damit ihr keine dieser tollen Geschichten verpasst. Und bis nächste Woche. Ciao.